Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus.
Amen.
Wir stellen uns unter den Vers, der auch auf dem Gottesdienstblatt abgedruckt ist, den Wochenspruch für die Woche, in der wir gerade leben, aus dem 2. Korintherbrief im 5. Kapitel. Dort schreibt der Apostel: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, hilf du uns, dein Wort zu unserer Hilfe, zu unserem Trost und zu unserem Wachstum miteinander zu reden, zu hören und zu bedenken. Amen. Liebe Geschwister, das ist ein ganz kleiner Satz mitten in einem längeren Kapitel eines noch längeren Briefes, ein ganz kleiner Satz, der es in sich hat. Wort für Wort. Das sind Paukenschläge, unüberhörbar. Da geht es los mit wir. Also nicht allein ich. Aber auch nicht nur du. Auch nicht bloß die anderen, von denen wir es immer schon geahnt haben und denen wir es wünschen oder gönnen oder vielleicht sogar an den Hals wünschen. Nein, uns allen blüht da etwas, ohne Ausnahme. Wir steuern auf etwas zu, und zwar unumgänglich. Denn so heißt es weiter, wir müssen. Das Wort kommt oft vor im Neuen Testament. Und es bezeichnet immer einen göttlichen Zwang. Ein von Ewigkeit her verfügtes Gesetz. So sicher wie das sprichwörtliche Amen in der Kirche, so gewiss wie 2 + 2 = 4 sind. Wir müssen. Es führt kein Weg daran vorbei. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen bringt in diesem Fall auch nichts. Das lässt sich auch nicht aussitzen, nicht wegdiskutieren oder ignorieren. Wir müssen. Und wer immer noch meint, er oder sie vielleicht doch nicht, wer sich sagt, eventuell und ausnahmsweise könnte ich ja doch das große Los am Ende ziehen und der oder die eine aus der gesamten Menschheit sein, die drumherum kommt, dem oder der sei gesagt, nein, keine Chance. Es wird gleich hinterher mit dem nächsten Wörtlein gesagt, wir müssen alle, ausnahmslos. Was? Wir müssen alle offenbar werden. Das ist mehr als ein Röntgen beim Zahnarzt. Das ist schlimmer als ein Nacktscanner am Flughafen. Das geht tiefer als jedes MRT, in das man uns einschleust. Da wird alles aufgedeckt, sodass es offen am Tag liegt. Da werden die einzelnen Gedanken, Worte und Taten deines und meines kompletten Lebens und des Lebens aller Menschen ans Licht geholt, angeschaut, bewertet und beurteilt. Und das nicht freiwillig, so nach dem Motto, wer will noch mal, wer hat noch nicht, wie in einer Seelenstriptease-Nachmittags-Talkshow im Fernsehen. Das geschieht auch nicht auf einer therapeutischen Analysebank in irgendeiner Praxis, sondern vor der letzten Instanz aller Instanzen, im Licht der ewigen Öffentlichkeit, ohne Möglichkeit des Einspruchs oder der Revision unsererseits. Wir müssen alle vor den obersten aller Richter, nicht zur Zwischenbilanz, sondern zur finalen Urteilsverkündung, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, am Ende unseres Lebens, am Ende der Zeit, vor dem Thron dessen, der schon einmal auf dieser Erde war und von dem wir bekennen, dass er kommen wird, mit den Wolken des Himmels zu richten, die Lebendigen und die Toten. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das ist ein kleiner Satz mitten in einem längeren Kapitel, in einem noch längeren Brief, der es in sich hat, Wort für Wort, das sind Paukenschläge, unüberhörbar. Wie gehen wir damit um, heute am Bußenbetag? Wie gehen wir damit um? Nicht bloß die anderen, die vielleicht dann gefragt werden vor diesem Thron, warum sie 2017 die Verantwortung, die sie vom Wähler erbeten haben und die Gott ihnen anvertraut, wo ihnen von Gott anvertraut wurde, nicht wahrgenommen haben, um ihrem Volk und Land regierend zu dienen, nach dem Maß ihrer Möglichkeiten. Das ist nicht unsere Geschichte. Das ist ihre Geschichte. Wie gehen wir mit diesem Wort um? Nicht bloß die anderen, die gar keinen Bußtag mehr feiern, die heute die Bänke hier leeren lassen, die einfach weitermachen, wie immer, denen Gott egal ist, die nur ihr Ding machen und es durchziehen und die dann von ihm zur Rechenschaft gezogen werden dafür. Das ist ihre Geschichte und nicht unsere. Aber wie gehen wir um mit der Ansage dieses Gotteswortes? Das ist zuallererst eine Frage, die sich uns stellt, jedem persönlich und dabei uns allen miteinander. Vielleicht sind wir geneigt, diesen Vers irgendwie aus dem Herzen, aus den Gedanken, aus den Augen, aus dem Sinn zu bekommen, wenn wir ihn denn gehört haben, weil er uns doch unruhig machen kann. Das ist keine schöne Vorstellung. Vielleicht ängstigt sie uns sogar. Vielleicht packen wir diesen Vers dann ein, weil wir Gottes Wort ja nicht ablehnen, stecken ihn in unser Marschgepäck, aber decken ihn schnell mit allen möglichen anderen Bibelstellen zu, die wir auch mitnehmen wollen. Worte, die mehr Evangelium atmen und weniger Gesetz. Worte, die uns wohltun und weniger schmerzhaft sind. Worte wie Balsam, die heilen, die trösten und die nicht das Zeug haben, so hart, so scharf, so tief zu schneiden wie dieser Vers. Das wäre durchaus verständlich, wenn wir so tun. Aber auch keine Lösung. Denn ausblenden, verdrängen, überhören, ignorieren, schönreden und so weiter und so fort, das hilft ja alles nichts. Wir kommen ja dennoch nicht dran vorbei. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, früher oder später, aber am Ende ganz gewiss. Wenn das also keine Lösung ist, dann lautet die Frage weiterhin, wie gehen wir damit um? Und zwar nicht töricht, sondern klug, wach und bewusst mit diesem Wissen. Gottes Wort, liebe Geschwister, weist uns selbst den Weg, wenn wir auf zweierlei achten. Zum einen, indem wir uns klar machen, wer sitzt denn da am Ende auf dem Richterstuhl, vor dem wir offenbar werden. Der Apostel sagt, es ist Jesus, der Christus. Das heißt, Jesus, der Gesalbte, der ewige König, der hohe Priester seines auserwählten Volkes. Also eigentlich kein Fremder für uns. Auch kein Fremder für viele andere. Sondern einer, von dem uns die Bibel im Alten wie im Neuen Testament ganz ausführlich erzählt, dessen Kunde verbreitet wird in aller Welt, von dem gesagt wird, wer er ist. Einer, dem wir sogar schon begegnet sind, der sich unseres Lebens angenommen hat. Einer, den wir schon reichlich erfahren durften. Wir kennen ihn doch. Wir wissen ihn sogar jetzt an unserer Seite, den, vor dessen Richterstuhl wir einst offenbar werden müssen. Ist der da sitzt, ein gnadenloser, reißender Wolf? Oder nicht vielmehr ein guter Hirte? Ist er ein unbarmherziger Despot? Oder gleicht er nicht vielmehr dem liebenden Vater und dem barmherzigen Samariter, die wir aus seinen Gleichnissen kennen? Und überlässt er tatsächlich dich und mich und uns selbst dem Spielball eines blinden Schicksals und unserer eigenen Schwachheit ausgeliefert? Oder gilt nicht vielmehr, seit wir die Seinen geworden sind, er in uns und wir in ihm? Reben an dem einen Weinstock, die er immer wieder gern umsorgt und reinigt, damit sie viel Frucht bringen und so davor bewahrt werden, in seinem Gericht, was gewiss kommt, als unnütz aussortiert zu werden. Bedenken wir also zum einen, wenn wir diesen Vers hören, wer sitzt da am Ende auf dem Richterstuhl? Und wenn wir erkennen, es ist Christus, unser Herr und Heiland, dann fragen wir uns zum anderen, muss es in jedem Fall schlimm sein, vor ihm offenbar zu werden? Wenn es zu spät geschieht, überraschend, erst am Ende, unvorbereitet sogar, dann gewiss. Aber wenn es rechtzeitig passiert, nicht erst dann, sondern jetzt schon, immer wieder, dann kann es doch zum Segen für uns sein. Weil er uns dann hilft und heilt und uns selbst vorbereitet für den Tag vor seinem ewigen Thron und Richterstuhl. Der verlorene Sohn ist umgekehrt zu Zeiten, als er noch konnte. Und er hat die Güte des Vaters erfahren, der längst nach ihm Ausschau hielt. Der Zöllner im Tempel stand zwar von ferne und schlug sich nur an die Brust, Gott sei mir Sünder gnädig. Aber er hat die Gnade und Güte Gottes erfahren. Er ging mit Gott im Reinen, gerechtfertigt zurück in sein Haus. Petrus hat Vergebung geschenkt bekommen. Obgleich er Jesus verleugnet hat, nicht nur einmal. Verlorene und verirrte Schafe sind diesem Hirten nicht egal. Er geht ihnen nach, um sie zu retten und zurechtzubringen. Darum, wenn wir erst zum Arzt gehen, wenn es zu spät ist, weil wir es immer wieder aufschieben und verdrängen und nicht wahrhaben wollen, trotz der Schmerzen und dem Elend in unserem Leben, dann kann und wird uns am Ende vielleicht niemand mehr helfen können. Wenn wir uns aber immer wieder ein Herz fassen, uns zur rechten Zeit anvertrauen und offenbaren, immer wieder, wenn es uns drückt, wenn wir uns verletzen oder anderen Wunden schlagen, wenn wir die Sprechstunde Gottes, die er 24/7 anbietet, nutzen, dann kann und will er uns helfen und uns so zurüsten, dass wir uns vor dem jüngsten Tag nicht fürchten brauchen, wenn es heißt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Der heutige Buß- und Bettag bietet schon von seinem Namen und von seiner Überschrift her dazu ausdrücklich die Möglichkeit, das zu tun. Allen, dem ganzen Land, dem ganzen Volk, aber in erster Linie und zunächst auch uns, dir und mir. Es ist nicht die Geschichte der anderen, mit der wir von uns ablenken, auf die es ankommt, sondern unsere Geschichte mit unserem Gott. Er gibt uns Zeit, dass wir uns ihm offenbaren. Jetzt und hier, unser Herr Jesus, der Christus, der Gesalbte, der ewige König und hohe Priester seines auserwählten Volkes. Er macht uns Mut, gerade auch das Schlimme vor ihm offen hinzulegen. Wenn er zu Petrus sagt, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Ja, aber alles, was du auf Erden lösen wirst, das soll auch im Himmel los sein. Und zu seinen Jüngern spricht der Sohn Gottes, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Die werden nicht mehr rausgekramt, einst vor dem Thron, einst vor dem Richterstuhl. So lädt dieser Richter und Herr uns ein, seine Nähe zu suchen, dass wir vorbereitet sind und zugerüstet werden für den Tag des Gerichtes, dass wir Vergebung erfahren und neue Stärkung durch die Kraft seines Geistes. Kommen wir zu ihm und nutzen wir so diesen Tag. Wir wollen es tun, indem wir uns mit dem folgenden Lied, das wir gleich singen, auf unsere Beichte einstimmen. Danach hören wir die 10 Gebote und prüfen ein jeder und eine jede für sich unser Leben im Spiegel des Wortes Gottes in der Stille. Dann knien wir nieder und bekennen dem Herrn unsere Schuld, nicht mit einem gesprochenen Beichtgebet, sondern mit einem gesungenen Beichtgebet. Wir singen das Lied Nummer 484 aus dem Gesangbuch miteinander als Beichtbekenntnis. Und wenn Christus uns schließlich ruft, dem wir uns so offenbart haben, dann lasst uns kommen und seine Hilfe und Stärkung erfahren. Ja, es gilt. Ohne Abstriche. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Wohl uns, dass wir diesen Richter kennen. Wohl uns, dass wir uns ihm bereits jetzt und immer wieder offenbaren können. Wohl uns, dass wir uns daher nicht fürchten müssen, wenn wir einst vor seinem Thron erscheinen. Gelobt sei sein herrlicher Name in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.